Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Gisa Funk und heute mit drei sehr unterschiedlichen Autorinnen im Büchermarkt, nämlich mit der experimentellen Essayistin Lilian Peter, mit der preisgekrönten Sachbuchautorin Irene Vallejo und mit der österreichischen Königin der Aufmüpfigkeit, wie ein Kritiker Margit Schreiner einmal nannte. Etwas mehr als ein Jahr ist es her, da beglückte uns Margit Schreiner, 1953 geboren, mit einem sehr witzig originellen Rückblick auf ihre Kindheit in den 1950er Jahren. Originell deshalb, weil Schreiner hierin ziemlich schwarzhumorig mit allen Bullerbü-Klischees von Kindheit aufräumte. Kriegserklärung, so lautete der Buchtitel schon damals, eine Überschrift, die nun auch auf den zweiten Band ihres autobiografischen Schreibprojekts zutreffen würde, denn darin geht es diesmal um Schreiners Teenagerzeit in den 1960er Jahren. Und auch die war nicht unbedingt ein rosaroter Prinzessinnenfilm. Kurz vor der Sendung konnte ich mit Margit Schreiner über ihre Pubertätschronik sprechen und meine erste Frage an sie, die lautete: Warum war ihre Teenagerzeit eigentlich so ein Dauerkrieg mit den Erwachsenen?
Es ist immer, wenn man über die eigene Vergangenheit was sagt, eine Mischung zwischen dem, was in der Vergangenheit wohl war, und dem Blick, mit dem man auf die Vergangenheit schaut. Und wenn ich von heute aus die 50er, 60er und dann auch noch die 70er Jahre betrachte, das war wohl eine sehr schwere, stickige Zeit.
Sie schreiben, das Alter zwischen dem 11. und 18. Lebensjahr ist die Zeit der Missgeschicke und der Scham darüber. Alles war peinlich. Woher kam diese ständige Scham als Jugendliche bei Ihnen?
Man kam ja aus einer Zeit der Restriktionen, des Schweigens, des Nicht-Aussprechens von Familiengeheimnissen, von Sexualität, von Behinderungen. Über dem war alles ein Schweigen gelegt. Und auf einmal kommt man in die Pubertät und ist noch dazu konfrontiert mit einer jungen 68er-Bewegung, die genau das Gegenteil verlangt. Offenheit, über Sexualität sprechen, reisen, am besten per Autostopp, also mutig sein. Und alles das wurde einem ja gar nicht anerzogen oder gelernt.
Und da waren Sie dann überfordert? Oder wie verklemmt war diese Zeit vor 1968?
Ja, ich bin ja in der Pubertät genau an dieser Wende. Also die Zeit vorher, die Zeit der Kindheit, war keine verklemmte Zeit, weil da hat man einfach getan, was möglich war, wenn die Eltern einem nicht beobachtet haben. Aber die Zeit der Pubertät, in der sowieso sich alles im Körper und im Kopf zu verändern beginnt, da spielt dann die allgemeine gesellschaftliche Meinung oder die gesellschaftlichen Ansichten eine immense Rolle, weil man versucht ja, das Selbstbild und das Fremdbild zu untersuchen und abzuchecken.
Sie schreiben, die Verschleierung der Tatsache, dass die Pubertät auf der Geschlechtsreife beruht, die sei so die Hauptursache des Generationskonflikts gewesen. Und was mich etwas überrascht hat, war, Sie sagen eigentlich, dass das bis heute noch so ist. Warum?
Ich glaube, dass bis heute nicht wirklich Worte und eine Sprache gefunden wurden für diese Veränderung und für die Geschlechtsvorgänge. Wenn ich das bei meiner Tochter beobachtet habe, die 99 geboren ist, dann hat sich da schon etwas gravierend geändert, aber eine Sprache wurde auch nicht gefunden dafür.
Ich fand Ihr Buch herrlich lakonisch. Es ist aber auch erschreckend manchmal. Und ich glaube, das Erschreckendste an diesem Pubertätsrückblick Mütter, Väter, Männer, Klassenkämpfe, das ist die darin geschilderte, dauerpräsente Denunziationsgefahr durch Erwachsene für Jugendliche. Also so habe ich das gelesen. Also nicht zuletzt durch die eigenen Eltern und durch die Lehrer. Also Sie berichten ja mehrmals davon, wie Ihre Eltern zum Beispiel heimlich auch Briefe von Ihnen lesen oder Ihr Zimmer ausspionieren. Haben Sie Ihre Eltern eigentlich dann nie wegen solcher Übergriffigkeiten zur Rede gestellt?
Nein, eigentlich nicht. Ich glaube auch, dass die Position der Eltern da eine sehr schwierige ist. Die Eltern haben die Verpflichtung, darauf zu achten, dass es den Kindern gut geht und dass sie nicht sich selbst etwas antun oder anderen. Also sie müssen ja ihre Kinder unter Beobachtung haben. Und auf der anderen Seite ist jeder Eingriff in die Privatsphäre natürlich ein Übergriff. Und zwischen diesem Übergriff und Beobachten, zu dem sie verpflichtet sind, müssen sich ja auch die Eltern durchlavieren.
Ja, aber die sind ja dann schon ziemlich weit gegangen, wenn die ihre Post filzen und ihr Zimmer durchsuchen. Also das las sich für mich manchmal fast, als wenn sie in so einer privaten Stasi-Diktatur aufgewachsen wäre.
Ja, so ist es auch zum Teil. Von meinem Standpunkt aus jetzt als Erwachsene muss ich sagen, es ist auch nicht leicht.
Wir hatten schon angesprochen, Ihre damalige Pubertätszeit und Schulzeit am wirtschaftskundlichen Realgymnasium in Linz, die fiel in die Jahre 1964 bis 1971. Und das war ja bekanntlich die Zeit eines gesellschaftlichen Aufbruchs oder dann ab 1968 eben der sogenannten sexuellen Revolution. Wie befreiend haben Sie diese sogenannte 68er-Revolte damals erlebt?
Gemischt. Einerseits befreiend, weil der Druck Gesellschaft schon so groß war und alles so verboten war. Andererseits war natürlich auch der Druck auf vielleicht auch besonders die Frauen sehr groß. Man hatte auf einmal sexuell frei zu sein, was man ja gar nicht gelernt hat. Also wenn ich jetzt an den Spruch denke, wer zweimal mit der gleichen pennt, gehört schon zum Establishment, dann kann man sich vorstellen, unter welchem Druck auch besonders die Frauen waren.
Das sagt Margit Schreiner. Ich sprach mit ihr über Mütter, Väter, Männer, Klassenkämpfe, den zweiten Band ihres autobiografischen Schreibprojekts über das Private. Erschienen ist er im Schöffling Verlag, 216 Seiten, 22 Euro. Schon der berühmte 2016 verstorbene Universalgelehrte Umberto Eco, der schwärmte vom Buch als ein technisch vollendetes Meisterwerk. Und tatsächlich gelten Bücher noch immer, selbst heute im technisch hochgetunten Digitalzeitalter, als die verlässlichsten Speichermedien von Wissen. Die 1979 geborene Philologin Irene Vallejo, die hat nun noch einmal genauer den erstaunlichen Siegeszug des Buches nachrecherchiert. Papyrus, die Geschichte der Welt in Büchern, so heißt ihre in Spanien bereits mehrfach ausgezeichnete Chronik. Und worum es darin genau geht, das sagt uns Peter Henning.
Nachdem der seinerzeit gerade mal 25-jährige österreichisch-britische Kunsthistoriker Ernst H. Gombrich 1933 mit einer Arbeit über Giulio Romanos Palazzo del Te erfolgreich promoviert worden war, fand er sich zunächst arbeitslos. Da kam ihm die Anfrage des mit ihm befreundeten Verlegers Walter Neurath, ein englisches Geschichtsbuch für Kinder zu begutachten und gegebenenfalls zu übersetzen, gerade recht. Neurath war das Buch zur Veröffentlichung in seiner Buchreihe »Wissenschaft für Kinder« angeboten worden. Gombrich prüfte das Buch, gab es zurück und erklärte dem überraschten Verleger:
»Ich glaube, ich könnte selbst einen besseren schreiben.«
Und bereits 2 Jahre später erschien Gombrichs kurze Weltgeschichte für junge Leser, die auf knapp 300 Buchseiten die Geschichte der Menschheit von den ersten Hochkulturen bis zum Ende des Ersten Weltkriegs erzählt. Das Buch entwickelte sich schnell zum Best und über die Jahrzehnte zum Longseller. Und womöglich ist der Spanierin Irene Vallejo Gombrichs Geniestreich in den Sinn gekommen, als sie den Plan fasste, eine Abhandlung über das Buch als solches und dessen seit seinen Anfängen wahrhaft wechselvolle Entwicklungsgeschichte zu schreiben. Denn ihr Ansatz, auf 752 Seiten mal eben 3000 Jahre Buchgeschichte in einer Art Anekdoten-Patchwork bannen zu wollen, ist ähnlich kühn wie seinerzeit der von Gombrich. Vallejo, die jahrelang als Journalistin für den Heraldo de Aragon Kolumnen über die Bedeutung der Antike für die Gegenwart schrieb, beginnt ihre Geschichte der Welt in Büchern entsprechend im fernen Alexandria im 3. Jahrhundert vor Christus. Von da ausgehend spannt die Autorin den Bogen bis zum Untergang des Römischen Reichs um 476 mit der Absetzung des letzten Kaisers Romulus Augustus. Sie rekonstruiert die Geschichte des Buches von seinen Anfängen her in all seinen entstehungsgeschichtlichen Frühformen und Äquivalenten, von der Papyrusrolle über die Schiefertafel bis hin zum heutigen Informationsträger Papier, eingebettet in die jeweils historischen Kontexte. Erklärend schreibt sie:
Die Geschichte des Buches ist vor allem die Geschichte eines Kampfes gegen die Zeit, wobei es darum ging, greifbare, praktische Aspekte des Trägermediums zu verbessern: Haltbarkeit, Preis, Widerstandsfähigkeit und Gewicht. Jeder Fortschritt, so klein er auch sein mochte, steigerte die Hoffnung auf ein Überleben der Worte.
So handelt Vallejos furiose Episodenanthologie vom durch die Jahrhunderte unermüdlich geführten Kampf all jener für das geschriebene Wort, die das Buch anhand verwendeter Materialien wie Stein, Ton, Schilf, Leder oder Holz erfanden, erfolgreich erhielten und weiterentwickelten und so in seine heutige Form überführten. Doch bei aller von Vallejo betriebenen Feier der Überlebenskünste des Buches durch alle Zeiten hindurch, konstatiert sie mit Blick auf das Heute:
Unsere respektablen Gesellschaften vernichten jährlich so viel geschriebenes Wort wie die Nazis und die Inquisition zusammen. Diskret, ohne die Theatralik öffentlicher Scheiterhaufen, werden allein in Spanien jedes Jahr Millionen von Exemplaren eliminiert. Die Verlagslager sind zu Leichenhallen geworden. Dorthin gelangen Titel nach ihrem Tod, wenn sie von den Buchläden retourniert werden. Die negative Bilanz ist enorm. 2016 wurden in Spanien 224 Millionen Bücher gedruckt, von denen fast 90 Millionen im Fegefeuer landeten.
In ihrem Versuch, die gängige maschinelle Vernichtung nicht abverkaufter Bücher mit den Bücherverbrennungen zu Zeiten des NS-Regimes gleichzusetzen, schießt die Autorin bei aller Emphase, mit der sie sich zur Anwältin des gedruckten Wortes macht, dann doch übers Ziel hinaus. So inszeniert sie ihren Streifzug durch die Geschichte des Buches als eine Art Abenteuer- und Überlebensgeschichte. Es reicht von den Schlachtfeldern Alexanders des Großen und Kleopatras Palästen, die sich mit Büchern füllten, bis hin zu den unterirdischen Labyrinthen im heutigen Oxford, in deren Dunkel sie der Bedeutung des Buches für die Gegenwart nachspürt. Dabei gelingen ihr hochinteressante Verknüpfungen, etwa wenn sie die einst bedeutenden Handelsrouten Afrikas und Asiens, über die hinweg Papyrus seinerzeit nach Europa transportiert wurde, ebenso selbstverständlich mit der Bedeutung der beiden großen Versdichtungen Homers, nämlich der Ilias und der Odyssee, als Überlieferungen der Träume und Fantasien antiker Völker von Generation zu Generation verlinkt. Oder wenn sie von dort aus eine Brücke zu den Graffitos der Jetztzeit an den Mauern unserer Großstädte schlägt, in denen, so die Autorin, eine nachgeborene Generation Schreibender sich ein neuartiges, handgeschriebenes Alphabet geschaffen hat. Und nicht zuletzt widmet sie sich ausführlich dem Beruf und dem Wirken des Buchhändlers als unverzichtbarem Wahrer des geschriebenen Wortes seither. So folgt man Irene Vallejos Buch, das nichts weniger ist als eine wahrhaft enzyklopädisch zu nennende Hommage an das gedruckte Wort, von der ersten bis zur letzten Offenbarung gebannt. Denn bei allem Wissen, das diese findige, literaturhistorische Detektivin in ihrem Werk zu versammeln versteht, erweist sie sich zudem als fabelhafte Erzählerin, die darüber, was ein Klassiker ist, ebenso mitreißend zu fabulieren vermag wie über wandernde Buchhandlungen oder die Zerstörung der Bibliothek von Alexandria. Ernst H. Gombrich hätte, so darf man annehmen, wäre ihm das Glück vergönnt gewesen, Vallejos Buch lesen zu dürfen, zweifellos seine Freude daran gehabt.
So lautet das Urteil von Peter Henning über Papyrus, die Geschichte der Welt in Büchern von Irene Vallejo. In der Übersetzung von Maria Meinl und Louis Ruby liegt das Sachbuch im Diogenes Verlag vor. 752 Seiten, 28 Euro. Es gibt nicht viele Debütanten, die sich trauen, als erstes einen Essayband zu veröffentlichen. Denn anders als im angloamerikanischen oder französischen Sprachraum besitzt der Essay im romanverrückten Deutschland keinen besonders guten Ruf. Lilian Peter aber ist das Wagnis eingegangen. Mutter geht aus, so heißt ihre Sammlung, mit 6 sehr experimentellen Essays, die nach ihrer eigenen Aussage eine betont weibliche Form der sprachlichen Welterkundung darstellen. Enno Stahl hat den Band für uns gelesen.
Der Essay ist eine eigentümliche Mischform. Changieren zwischen literarischer Prosa und Sachtext, die locker flockige, geistreiche Auseinandersetzung mit einem Thema. Wie in wissenschaftlichen Texten fließen Zitate ein, aber auch die subjektive Perspektive des Autors, Erfahrungen, Erinnerungen, Erlebtes. Will man in dieser Gattung reüssieren, muss man Geist und Esprit besitzen, einen funkelnden Intellekt. Den besitzt auch Lilian Peter. Nach einem angefangenen Klavierstudium hat sie eine philosophische Ausbildung hinter sich gebracht und arbeitet inzwischen im akademischen Bereich. Ihre 6 Essays, die unter dem lakonischen Titel »Mutter geht aus« vereint sind, zeigen sich als komplexe, stark verdichtete Meditationen über Weiblichkeit und die Rolle der Frau. Sie greifen, zumindest vordergründig, deutlich mehr Motive auf. Aber wenn es eine Konstante gibt, dann diese. Peter klopft Kultur, Literatur und geistesgeschichtliche Phänomene darauf ab, welche Weiblichkeitsvorstellungen und welche diskriminierenden Elemente sie bergen. So verfasst sie einen galligen Brief an Georg Wilhelm Friedrich Hegel, dem sie attestiert, in seiner Philosophie die Frau zum Verschwinden zu bringen.
Was Sie oder Ihresgleichen gerne das schöne Geschlecht nennen, das schöne Geschlecht ist nicht das Irr- oder Arrationale in seiner Materialität, Mütterlichkeit, Weiblichkeit und so weiter. Das schöne Geschlecht ist nicht die Frau, sondern das schöne Geschlecht ist die Zukunft, das, was sich einschreibt.
Natürlich steht Hegel stellvertretend für eine Reihe anderer Philosophen, sie erwähnt auch Heidegger oder Kierkegaard. Und natürlich hat Peter recht damit, wenn sie das ideologiekritisch aufarbeitet. Denn wenn die Geschichte der Völker eine Kontinuität besitzt, dann die der männlichen Dominanz. Sie ging und geht einher mit dem Versuch der Unterwerfung und Unterdrückung des weiblichen Geschlechts und damit es verschwinden zu machen. Auch heute noch an deutschen Unis, wie Lilian Peter feststellt.
In Philosophieseminaren in Heidelberg war die erste Reihe grundsätzlich von auserwählten Jünglingen mit blassen Gesichtern in schwarzen Anzügen, mit tiefen Hosentaschen, mit schweren Schlüsselbünden darin besetzt. Von Jünglingen, die immer sprechen durften und von diesem ihrem Recht ausführlich Gebrauch machten. Frauen im Seminar gab es nur wenige. Namen hatten wir nicht. Wir saßen weit hinten und meldeten uns nur selten zu Wort. Wenn doch, so wurden wir ohnehin nicht aufgerufen. Wenn doch, so wurde ohnehin übergangen, was wir sagten. Wenn nicht, so blieb, was wir sagten, im Raum stehen wie ein mit Helium gefüllter Ballon.
Man darf jetzt nur nicht denken, dass Peters Essays mit konsistenten Argumentationen aufwarteten. Vielmehr sind ihre Texte sprunghaft, gewissermaßen geistig flanierend. Es geht nicht darum, Gedanken systematisch auszubauen, sondern eher darum, Gegenstände poetisch zu umkreisen, einzukreisen, Beziehungen aufblitzen zu lassen, wo keine zu sein scheinen. Geradezu programmatisch formuliert sie ihr Verfahren selbst in einem ihrer Essays.
Das Aufrichtige zeigt sich in seiner Lückenhaftigkeit. An der Lücke ist nichts, was es zu beichten gäbe. Weder an ihr selbst, noch an dem, womit sie wie verkehrt. Der aufrichtige Text tut genau das, was im Auge der Geschichte das Obszöne schlechthin ist. Er zeigt Lücken und Öffnungen. Er zeigt Körperflüssigkeiten. Er zeigt, dass er begehrt und begehrt werden will.
Die Körperlichkeit, die hier dem Text zugesprochen wird, ist ein Anspruch, den Peter erhebt, oft auch gegen die Trockenheit und Leibfeindlichkeit der Philosophen. Die Lücken, die sie propagiert, entstehen bei ihr schon durch die assoziative Schreibweise. Sie erwähnt Murmeln, mit denen sie als Kind spielte. Deren Klackern erinnert sie an einen japanischen Bambuswald, der ähnliche Geräusche von sich gibt, die sie wiederum als dessen Murmeln bezeichnet. Später zitiert sie Stellen bei Hegel, an denen dieser vom Murmeln spricht. Das ist schon sehr kunstvoll und scheinbar anstrengungslos gemacht. Sehr tiefgründig sind ihre Sprachanalysen, die Worte und Wortsegmente auf Unterdrückungspotenziale scannen. Falsch ist das nicht. Doch bei aller stilistischen Eleganz und Eloquenz wirken ihre Essays bisweilen doch ein wenig monothematisch. Alles kreist fast manisch um das Bild der Frau. Wen das ebenfalls stark umtreibt, wird hier ganz sicher fündig. Schön wäre aber vielleicht schon gewesen, Peters Sichtweisen auch auf andere Aspekte der Zivilisation zu erfahren.
Das war ein Beitrag von Enno Stahl. Er besprach »Mutter geht aus« von Lilian Peter. Ihr Essayband wurde bei Diaphanes publiziert, 222 Seiten, 20 Euro. Und das war's an literarischen Neuigkeiten für heute. Hier im Studio war Gisa Funk und die wünscht Ihnen heute am 250. Geburtstag des berühmten Romantikdichters Novalis noch einen wunderschönen Montagnachmittag.